Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jasser und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite houseToday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pausetoday.er/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 19. November 2023, gleich dem 28. Aubon 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Wir wünschen gute Unterhaltung. Thank you. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iraner verurteilen israelischen Völkermord in Gaza. IRGC-Oberbefehlshaber: USA und Europa können Israel vor Zerfall nicht retten. Und Außenminister Amir Abdullahian warnt vor Attacken gegen die in Syrien stationierten iranischen Truppen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iraner verurteilen israelischen Völkermord in Gaza. Die Iraner haben am Samstagnachmittag landesweite Kundgebungen aus Solidarität mit den Palästinensern im belagerten Gazastreifen abgehalten. Tausende Menschen aus allen Gesellschaftsschichten gingen in verschiedenen Städten und Provinzen auf die Straße, um ihre Empörung über das anhaltende israelische Blutvergießen in Gaza Ausdruck zu verleihen. Sie schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten Parolen gegen das israelische Besatzerregime und seine westlichen Unterstützer, insbesondere die USA. Die Demonstranten verurteilten auch die Massaker des israelischen Regimes an unschuldigen Zivilisten und forderten, das Regime für seine Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Am Samstag verurteilten auch 700 iranische Medien, darunter Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Nachrichtenbasen und Publikationen, die beispiellose Tötung von Menschen und Journalisten durch das israelische Regime. Wir, die iranischen Medien, verurteilen mit tiefster Trauer das Martyrium von 50 Journalisten in Gaza und die vorsätzlichen Angriffe auf ihre Häuser durch das zionistische Besatzerregime, die in vielen Fällen zum Märtyrertum der Familien dieser geliebten Menschen geführt haben, hieß es in ihrer Erklärung. Die Medien der Islamischen Republik Iran ehren zusammen mit allen freien Menschen der Welt die Märtyrer des Aufklärungsweges in Gaza und bezeichnen diese Verbrechen als eine weitere Bestätigung des autokratischen Charakters des israelischen Regimes und der Brutalität dieses Regimes, fügten sie hinzu. IRGC-Oberbefehlshaber: USA und Europa können Israel vor Zerfall nicht retten. Angaben des Oberbefehlshabers der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, IRGC, zufolge wird das zionistische Regime nicht mehr Frieden und Sicherheit erleben. In einer Rede bei der antizionistischen Kundgebung auf dem Engelab-Revolution-Platz in Teheran äußerte sich Generalmajor Hossein Salami, der IRGC-Kommandeur, am Samstagabend zu der Operation Al-Aqsa-Sturm und erklärte: USA und Europa können Israel vor Zerfall nicht retten. Generalmajor Salami bekräftigte dabei, was während der Operation Al-Aqsa-Sturm geschah, der außergewöhnlichsten Überraschungsoperation in der Geschichte menschlicher Schlachten, war ein Spiegelbild der Verbrechen und Gräueltaten der britischen, französischen und amerikanischen Regierungen und des zionistischen Regimes der letzten 100 Jahre aus einer Nation, die seit 75 Jahren aus ihrem eigenen Land vertrieben ist. Der IRGC-Oberbefehlshaber erklärte, die Operation Al-Aqsa-Sturm hat gezeigt, dass ausländische Hilfe und ausländische Regierungen wie die USA Israel nicht vor der Gefahr des Zusammenbruchs retten könnten. Generalmajor Salami fügte hinzu, die wahren amerikanischen Werten seien gleichbedeutend mit Kriminalität, dem Töten unschuldiger Menschen, der Belagerung muslimischer Länder und der Verhinderung, dass Nahrung, Wasser und Treibstoff an wehrlose Menschen gelangen. Der IRGC-Oberbefehlshaber wies dann auf die US-Unterstützung für das israelische Regime und erklärte, dass die USA erlauben, die Bevölkerung von Gaza zu bombardieren, einen Waffenstillstand zu verhindern und den Zionisten grünes Licht zu geben, es militärisch, politisch und psychologisch zu unterstützen. Das alles kommt dem moralischen Niedergang der USA in der Welt gleich. Generalmajor Salami fuhr fort: Heute sehen die USA und das israelische Regime ihren Sieg in Sieg über Neugeborene und deren Tötung. Das sei die größte Demütigung für die USA und das israelische Regime. Abschließend fügte der IRGC-Oberbefehlshaber noch hinzu: Wir wünschen Geduld für den Sieg des palästinensischen Volkes. Natürlich sind sie eine Nation der Ausdauer. Außenminister Amir Abdullahian warnt vor Attacken gegen die in Syrien stationierten iranischen Truppen. Laut dem Außenminister der Islamischen Republik Iran wird Teheran auf jede Attacke gegen die in Syrien stationierten iranischen Truppen hart antworten. In einem gestern veröffentlichten Interview mit der Zeitung Financial Times in Genf antwortete Hossein Amir Abdullahian auf eine Frage zu den Angriffen der Vereinigten Staaten auf iranische Streitkräfte in Syrien. Den mir vorliegenden Nachrichten zufolge wurde keiner der iranischen Streitkräfte getroffen, und wenn es zu einem solchen Vorfall kommt, wird die Reaktion Irans natürlich hart sein. Auf die Frage, ob die Islamische Republik Iran daran interessiert ist, direkte Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über Gaza aufzunehmen, antwortete Amir Abdullahian: Die Gaza-Frage geht nur die palästinensischen Gruppen an, und sie sind die Hauptseite dieser Angelegenheit. Daher ist die Frage vielleicht keine sehr präzise Frage. Grundsätzlich zu sagen, dass Iran und die Vereinigten Staaten in einen direkten Dialog über die Entwicklungen in Gaza eintreten werden. Amir Abdullahian fügte weiter hinzu: Wenn die Kriegsverbrechen gegen die Menschen in Gaza und im Westjordanland nicht gestoppt werden, ist angesichts des Ansatzes, den die USA und das israelische Besatzerregime in der Region verfolgen, jede Möglichkeit denkbar und eine Ausweitung des Krieges kann unvermeidlich sein. Er betonte: Die aktuelle Situation in der Region, der Völkermord in Gaza, die groß angelegte Lieferung sogar verbotener Waffen und Phosphor von amerikanischen Stützpunkten in der Region an das zionistische Regime haben verschiedene Konsequenzen in der Region. Massaker in der Al-Fakhura-Schule in Gaza. Die Kampfjets des israelischen Regimes haben am Samstagnachmittag die Al-Fakhura-Schule im Lager Jabalia im Norden des Gazastreifens bombardiert. Dazu teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit: Die Zahl der Märtyrer des Massakers des zionistischen Regimes in Al-Fakhura im Westen von Jabalia sei auf mindestens 200 gestiegen. Diese Schule wird von dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, UNRWA, verwaltet und beherbergt Flüchtlinge, von denen die meisten Kinder sind. Angaben eines Mitarbeiters des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza zufolge sollen 32 Mitglieder einer Familie während des israelischen Luftangriffs ums Leben gekommen sein, darunter 19 Kinder. Zur gleichen Zeit wurde auch die Schule Tal al-Zatar bombardiert. Laut einer UNRWA-Erklärung wird das israelische Regime täglich über Schulen und Flüchtlingszentren informiert, um Angriffe zu verhindern. Das Außenministerium der palästinensischen Autonomiebehörde erklärte als Reaktion auf den Bombenanschlag auf die Al-Fakhura-Schule, dieser barbarische Angriff beweise, dass das Besatzungsregime den palästinensischen Zivilisten den Krieg erklärt habe. Auch das Außenministerium der Islamischen Republik Iran hat das Vorgehen des zionistischen Kindermordregimes bei der kriminellen, wahnsinnigen und brutalen Tötung hunderter palästinensischer Bürger in den Schulen Al-Fakhura und Tal Zatar in Jabalia scharf verurteilt. Unmittelbar nach Bombardements der beiden Schulen Al-Fakhura und Tal Zatar, in denen auch Zivilisten untergebracht sind, und nur wenige Stunden nach der Evakuierung der Kranken und Verwundeten aus dem Shifa-Krankenhaus nahm der Chef des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, Ismail Haniya, am Samstagabend Telefonkontakt mit den Verantwortlichen der Region und der Welt auf und sie dabei aufforderte, mehr zu tun, um den israelischen Völkermord in Gaza zu beenden. Dabei betonte der Hamas-Politbürochef, wie wichtig es sei, eine dringende Sitzung des für die Verfolgung der Ergebnisse der kürzlich in Riad abgehaltenen Dringlichkeitssitzung der Führer arabischer und islamischer Länder zuständigen Komitees abzuhalten. UNO nennt israelischen Raketenangriff auf Al-Fakhura-Schule in Gaza entsetzlich. Der Leiter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNRWA, Philipp Lazzarini, hat die Tötung und Verwundung von Menschen in der Al-Fakhura-Schule des Hilfswerks in Gaza verurteilt und erklärt, er habe entsetzliche Bilder und Videos von getöteten und verletzten Menschen erhalten. Nach Angaben Lazzarinis hatten in dem Gebäude tausende Binnenflüchtlinge Zuflucht gesucht. Solche Angriffe dürfen nicht normalisiert werden, sondern müssen aufhören, schrieb Philipp Lazzarini auf X, früher Twitter. Das Informationsbüro der palästinensischen Regierung im Gazastreifen gab seinerseits bekannt, dass das israelische Besatzerregime am Samstagmorgen 500 Patienten aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza ausgewiesen habe. Ein humanitäres Expertenteam hat das Al-Shifa-Krankenhaus als Todeszone bezeichnet. Dies teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO heute mit. Anzeichen von Granatenbeschuss und Gewehrfeuer sind offensichtlich. Dem Bericht dieser Regierungsbehörde in Gaza zufolge wurden 60% der Wohngebäude in diesem Gebiet durch die Bombardierung und Artilleriefeuer der Zionisten ganz oder teilweise zerstört. Erdogan: Das Ende von Netanyahu ist nahe. Laut dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan ist Israel ein Terrorregime und die Person, die es regiert, hat den Aufstand der Israelis gegen sich veranlasst und das Ende seiner Herrschaft, Benjamin Netanyahu, ist nahe. Erdogan, der gestern Abend im Flugzeug sprach, als er von einem offiziellen Besuch in Deutschland zurückkehrte, sagte: Wenn Deutschland versucht, für die Freilassung von 10.000 palästinensischen Gefangenen in den besetzten Gebieten zu vermitteln, ist mein Land auch bereit zu versuchen, sich für die Freilassung der in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln einzusetzen. Israel müsse zuerst die palästinensischen Gefangenen freilassen, damit die Türkei danach ihre Anstrengungen unternehme, die Gefangenen aus der Hamas-Gefangenschaft freizubekommen, so Erdogan. Er betonte: Wenn bei einer Konfrontation Muslime getötet würden, kümmere sich der Westen nicht um sie. Warum schweigt der Westen über den Tod von 13.000 Menschen durch das israelische Regime? Fragte der türkische Staatschef. Der türkische Präsident wies ferner darauf hin, dass Israel Gaza angreife und Zivilisten mit Brutalität töte, und der Grund dafür sei nicht die Stärke dieses Regimes, sondern die Schwäche seiner Nachbarn. Abschließend sagte Erdogan: Unsere Priorität besteht im Moment darin, einen Waffenstillstand zu erreichen, und danach werden wir versuchen, das israelische Regime für seine Verbrechen in Gaza bezahlen zu lassen. Selenskyj verhängt Sanktionen gegen 37 Unternehmen und 108 Personen mit Bezug zu Russland. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat Sanktionen gegen 37 Organisationen und 108 Personen mit Bezug zu Russland verhängt und behauptet, der Zweck dieser Aktion sei die Bekämpfung des russischen Terrorismus. Dieser Schritt sei zudem im Zusammenhang mit der Entführung ukrainischer Kinder unternommen worden. Selenskyj sagte am Samstagabend in einer Videobotschaft: Wir erhöhen den staatlichen Druck auf diese Menschen und Institutionen, und jeder von ihnen muss für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Selenskyj erwähnte die Aktionen dieser Personen und Institutionen nicht ausdrücklich. Laut dem von ihm erlassenen Dekret wird die Sanktionierung von Einzelpersonen jedoch 10 Jahre dauern und die Sanktionierung von gemeinnützigen Institutionen, einschließlich der russischen Kinderstiftung, 5 Jahre. Der ukrainische Präsident behauptete, dass die Liste der Sanktionen Einzelpersonen und Organisationen umfasste, die an der Entführung und dem Transport ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten dieses Landes beteiligt waren. Ihm zufolge hätten die sanktionierten Personen auf verschiedene Weise zum Terrorismus gegen die Ukraine beigetragen. Die Ukraine behauptet, dass 20.000 Kinder ohne Zustimmung ihrer Eltern nach Russland oder in von Russland kontrollierten Gebiete gebracht wurden, was ein Beispiel für Kriegsverbrechen gemäß der UN-Definition von Völkermord ist. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10, Mashhad 14, Isfahan 20, Shiraz 15 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zur Wiederholung der Hörerpostsendung Wir und unsere Hörer. Gute Unterhaltung. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir hoffen immer, und in allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln. Diese weisen Worte stammen von Johann Wolfgang von Goethe, und in dieser sorgenvollen Zeit auf unserem Planeten sind sie von großer Bedeutung. Auch der Koran sagt, dass man die Hoffnung nie aufgeben darf. Sicherlich ist es für die Menschen, vor allem in Gaza, jetzt ganz schwer, sich an dieses Gebot zu halten, denn sie sind umgeben von Zerstörung und Tod. Unvorstellbare Schrecken und Grauen spielen sich in diesem Gebiet der Welt ab. Im Gazastreifen gibt es für das israelische Regime nur Terroristen und es hat grünes Licht vom Westen für alle Kriegsverbrechen, die es begeht. Das ist wiederum durch den Holocaust begründet, den Deutschland begangen hat. Kommen wir nun zur wenigen Hörerpost, die bei uns eingegangen ist und auch teilweise in Bezug zu den aktuellen Ereignissen in Nahost steht. Zunächst meldete sich Stefan Lipsius aus Kassel und schrieb: Sehr geehrte Redaktion, liebe Freunde, herzlichen Dank für Ihre freundlichen Zahlen vom 18.09.2023. Ihrer jüngsten Briefkastensendung konnte ich auch entnehmen, dass meine Postkarte aus dem Kosovo bei Ihnen in Teheran inzwischen eingetroffen ist. Die Post ging dieses Mal ja recht schnell, was mich natürlich sehr freute. Die Lage im Nahen Osten ist sehr, sehr schlimm und es sind immer die Schwächsten, Kinder, Frauen und ältere Menschen, die in Kriegen unendlich leiden. Mich berührt deren Schicksal sehr. Mit Gewalt lassen sich die Probleme nicht lösen. Aus der Distanz ist es nur schwer verständlich, dass es in den vergangenen Jahrzehnten den Verantwortlichen nicht gelungen ist, ein friedliches Leben und geregeltes Miteinander von Angehörigen unterschiedlicher Nationalitäten und der drei großen Weltreligionen in der gesamten Region zu ermöglichen und sicherzustellen. Das betrachte ich als großes Manko und als ein völliges Desaster. Für heute trotzdem gute Wünsche und herzliche Grüße aus Kassel. Ihr Stefan Lipsius. Ein wirklich trauriges Kapitel, was sich all die Jahre und besonders jetzt im Nahen Osten abspielt. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Auch unsere werte Hörerfreundin Martina Pohl schrieb zu diesem Thema: Liebe deutschsprachige Redaktion, mit großer Sorge müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich gegenwärtig auf der Welt ein weiterer Krieg entfacht hat. Der Angriff auf Israel macht fassungslos und ist mit Entsetzen auch auf internationaler Ebene aufgenommen worden. Auch das Schicksal der entführten Zivilisten lässt niemanden kalt. Ebenso hat es beim Vergeltungsschlag von Israel viele zivile Opfer unter den Palästinensern gegeben. Menschenmassen versuchen, in den Süden zu fliehen. Es herrscht große Not und Verzweiflung. Auch hier geraten wehrlose Männer, Frauen und Kinder zwischen die Fronten, die nichts mit den Hamas zu tun haben. Schon vor Jahren rückte eine verhandelbare Konfliktregelung zwischen beiden Seiten in eine immer weitere Ferne. Ebenso trägt nicht nur eine Seite die Schuld an der Misere. Die humanitäre Krise verschärft sich mit jedem Tag mehr und die angekündigte Bodenoffensive wird alles noch schlimmer machen. Die Gipfeltreffen brachten keine nennenswerten Lösungen für eine Deeskalation des Konflikts. In der Vergangenheit wurden immer wieder Versuche unternommen, eine politische Lösung für beide Seiten zu finden. Die Zwei-Staaten-Lösung ist immer wieder gescheitert. Ein Leben in Frieden scheint auf Dauer fast unmöglich. Es ist insgesamt ein sehr komplexes Thema. Viele liebe Grüße, Martina. Das Thema Nahost ist wirklich komplex, da hat unsere Hörerfreundin wirklich recht. Und mit Gewalt ist es sicher nicht zu lösen. Diese Ansicht war Herr Lipsius. Beten wir für ein Ende des Tötens in Nahost, in der Ukraine, im Sudan und überall, wo das sinnlose Töten in der Welt stattfindet. Die nächste und damit letzte Mail, die uns vorliegt, ist vom 23. Oktober 2023 und sie kommt von unserem langjährigsten Stammhörer Volker Wilschrei, der uns weiterhin treu geblieben ist. Liebe Freunde von IRIB, mit meinem 2300. Empfangsbericht sind gestern wieder 5 Berichte bereit, nach Teheran geschickt zu werden. Besten Dank für die weiterhin interessanten Programme und ganz persönlichen Dank für das Beileid zum Tod meiner lieben Mutter am 29. August 2023. Danke auch für das Vorlesen aus meinem Bericht über eine Busreise nach Aschaffenburg und Seligenstadt. Auch heute habe ich wieder einen Reisebericht über eine eintägige Busreise, die uns am 12. August an den Rhein führte, mit Stopps in Remagen, Rolandseck, Röndorf, Haus des früheren Bundeskanzlers Konrad Adenauer und Linz. Hoffe, Sie können auch dieses Mal ein bisschen mitreisen. Eine Busreise steht noch an und ich hoffe, dass sie auch stattfinden und nicht wegen zu wenigen Anmeldungen abgesagt wird, nach Magdeburg. Nun zu meinen Empfangsberichten 2296 bis 2300. Die besten Grüße nach Teheran, auch von meiner Familie. Und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, Ihr Volker Wilschrei. Die sonntäglichen Empfangsberichte von Herrn Wilschrei gehen vom 24. September bis 22. Oktober. Dafür danken wir ihm herzlich. Bevor wir uns ein wenig dem Reisebericht von Herrn Wilschrei widmen, spielen wir das heutige Musikstück. Bahram Bajalan singt das Lied Raze Penhon, was so viel bedeutet wie verborgenes Geheimnis.
صاحب دلان خدا را
Herr Wilschrey hat ja im Laufe seines Lebens die Welt gesehen. Vielleicht macht er ja mal eine Auflistung über all die Länder, die er bereist hat. Oder er hat sie schon gemacht und wir bekommen eine Kopie davon. Ist bestimmt interessant. Heute denkt sich unser Stammhörer sicher, warum denn in die Ferne reisen? Sieh, das Gute liegt so nah. Und er unternimmt mit seiner Frau Marise Busreisen in nähere oder etwas entferntere deutsche Regionen. Auch sein neuester Reisebericht ist wie immer gut recherchiert und ausführlich. Nun haben wir den Reisebericht Rhöndorf-Remagen vor uns, aus dem wir einige Ausschnitte bringen wollen. So schrieb Herr Wilschrey: Unsere dritte Bus-Tagesreise 2023 stand dieses Mal unter dem Motto Rheinromantik. Interessante Höhepunkte der Fahrt waren die Rheinorte Remagen, Rhöndorf und Linz. Diese drei Orte kannte ich bisher nur durch Vorbeifahren bei meinen früheren Dienstreisen nach Köln und war gespannt, sie näher kennenzulernen. Unser erster Höhepunkt für diesen Tag war die Brücke von Remagen. Die Betriebseröffnung einschließlich der Zuführungsstrecken erfolgte am 1. September 1919. Die Brücke war das letzte große Bauprojekt der preußischen Staatseisenbahnen. Am 7. März 1945, in der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs, erreichte eine kleine Vorhut von US-Soldaten die unzerstörte Brücke und eroberte sie. Dies ermöglichte es einigen westalliierten Divisionen, den Rhein zu überqueren, auf dem rechten Rheinufer einen Brückenkopf zu besetzen und ihren Vorstoß Richtung Ruhrgebiet zu beschleunigen. Es war der erste alliierte Übergang über den Rhein. Die Brücke erlangte durch den 1969 erschienenen US-Kriegsfilm »Die Brücke von Remagen« besondere Bekanntheit. 1945 sollten nach dem Willen der Wehrmachtführung alle Rheinbrücken gesprengt werden. Bei der Ludendorff-Brücke wurde aber weniger, 300 Kilogramm statt 600 Kilogramm, und weniger effizienter Sprengstoff, Donnerit statt Dynamit, verwendet als geplant. Bei der Sprengung wurde die Brücke kurz aus ihren Lagern gehoben, aber nur beschädigt. Wehrmachtssoldaten versuchten in den Tagen nach der Eroberung vergeblich, die Brücke zu zerstören. Sie stürzte letztendlich am 17. März 1945 ein. Hitler ließ mehrere Offiziere, die für die nicht erfolgte Zerstörung verantwortlich gemacht wurden, von einem Standgericht verurteilen und erschießen. In der Nachkriegszeit erwog die Deutsche Bundesbahn, die Brücke wieder aufzubauen. Diese Pläne ließ man später aber wieder fallen. Übrig geblieben sind heute nur noch die Brückentürme auf beiden Seiten und Teile der Zufahrtsrampe. Diese stehen unter Denkmalschutz. In den Brückenpfeilern auf der Remagener Seite befindet sich heute das Friedensmuseum Brücke von Remagen. Wir konnten am Infostand des Museums mit einem der ehrenamtlichen Mitarbeiter reden, der uns in Kürze die wichtigsten Fakten über die Brücke erläuterte. Neben anderen Sehenswürdigkeiten in Remagen besichtigte die Reisegruppe auch noch den ehemaligen Wohnsitz von Rudolf Caracciola, einem aus Remagen stammenden Automobilrennfahrer. Er war der erfolgreichste und neben Bernd Rosemeyer berühmteste deutsche Grand Prix-Fahrer der Vorkriegszeit und stellte zwischen 1930 und 1939 17 Weltrekorde auf. Ohne den als Regenmeister bezeichneten Caracciola wäre die Ära der Mercedes-Silberpfeile undenkbar. Neben dem Haus hat man dem bedeutenden Sohn der Stadt auch ein Denkmal gewidmet. Weiter ging es für Herrn Wilschrey und die Reisegruppe nach Rolandseck. Dem Reisebericht entnehmen wir. Bekanntestes Gebäude in Rolandseck ist der Bahnhof. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Empfangsgebäude nicht mehr bewirtschaftet. Später wurde der Bahnhof zu einem Zentrum kulturellen Lebens. Die Namen Hans Arp, Oskar Kokoschka, Bruno Goller, Günther Uecker, Gotthard Graubner, Stefan Askenase, Yehudi Menuhin, Hans Richter, Martha Argerich, Martin Walser und Marcel Marceau stehen stellvertretend für viele Künstler. Nach dem Tod von Johannes Wasmuth 1997 endete diese erste Phase kultureller Nutzung des Bahnhofs. Ab 2001 begannen umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten. Das Gebäude wurde am 22. Oktober 2004 wieder eröffnet. Sockel und Erdgeschoss werden als Ausstellungsflächen genutzt. Der Festsaal im zweiten Geschoss mit Außenterrasse und Blick auf Rhein und Siebengebirge mit dem Drachenfels dient heute als Museumscafé und Bistro. Der nächste Höhepunkt war die Überfahrt mit der Fähre Siebengebirge von Rolandseck ins gegenüberliegende Bad Honnef. Von Bad Honnef fuhren wir dann ein paar Kilometer rheinabwärts bis zum Stadtteil Rhöndorf, das wir nach kurzer Zeit erreichten. Rhöndorf ist ein Stadtteil von Bad Honnef am Fuße des Siebengebirges. Bekannt wurde Rhöndorf seit den 1950er Jahren als Wohnsitz Konrad Adenauers, des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland. In der Konrad-Adenauer-Straße gingen wir zum Haus der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Dort hatten wir die Gelegenheit, die Dauerausstellung Konrad Adenauer 1876 bis 1967 zu besichtigen. Diese vermittelte uns die bemerkenswerte Biografie Adenauers anhand von Objekten, Fotos, Filmen und Medienstationen. Sie zeigt den Kölner Oberbürgermeister der Weimarer Republik, den Verfolgten im Nationalsozialismus sowie den Gründungskanzler. An dieser Stelle beenden wir unseren Einblick in den langen Reisebericht von Herrn Wilschrey und gehen nicht mehr auf die vielen Eindrücke von der letzten Reisestation Linz am Rhein ein. Herzlichen Dank, lieber Herr Wilschrey, für viele weitere interessante Informationen für uns und unsere Hörer. Bevor wir uns für heute verabschieden, gratulieren wir noch recht herzlich zu den Geburtstagen von Norbert Hansen in Weilmünster und Helmut Matt in Breisgau. Möge Ihnen Wohlergehen und Gesundheit beschieden sein. Damit also, Chodo Hafez, Gott schütze Sie. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Hejran, was so viel bedeutet wie Entfernung, vorgetragen von Ali Rostami.
شنو نوای من، زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوا
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Werte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.